Ja, wir schließen heute mit unserer Predigtreihe zum Philipperbrief. Es ist ja nur ein ganz kurzer Brief, 4 Kapitel, aber ich finde ihn so, so, so gut. So viele wertvolle Stellen, viele meiner Lieblingsbibelverse und einiges, was uns anregen kann, nachzudenken, zu reflektieren und uns sicher auch auffordert, uns an der einen oder anderen Stelle zu verändern. Und heute ist das Thema, das Abschlussthema, Zufriedenheit. Ich habe mal geschaut, wie Wikipedia Zufriedenheit definiert. Und zwar heißt da, Zufriedenheit bedeutet, innerlich ausgeglichen zu sein und nichts anderes zu verlangen, als man hat. Zufriedenheit bedeutet, mit den gegebenen Verhältnissen, Leistungen oder Ähnlichem einverstanden zu sein, nichts daran auszusetzen zu haben. Ich weiß nicht, wie zufrieden oder unzufrieden du gerade mit dir selbst, mit deinem Leben, mit deinen Lebensumständen bist. Vielleicht geht es dir gerade richtig gut und du bist zufrieden, dann gratuliere ich dir, das ist großartig, ich freue mich mit dir, lass uns das feiern. Vielleicht hast du aber auch, und es muss ja nicht gleich dein ganzes Leben betreffen, aber Teilbereiche in deinem Leben, wo du unzufrieden bist, wo es irgendwie nicht so läuft, wie du dir es vielleicht gewünscht hättest. Und ich möchte dich einfach einladen, mal einen kurzen Moment darüber nachzudenken. Wo gibt es Bereiche, wo du zufrieden bist und wo gibt es vielleicht aber auch Bereiche, wo du unzufrieden bist? Und egal, wie es dir gerade geht, der Predigttext für heute hat einiges dazu zu sagen. Und den wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Philipper 4, die Verse 10 bis 20. Da heißt es: Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn von Herzen dankbar, dass es euch wieder möglich war, mich finanziell zu unterstützen. Ihr wart zwar immer dazu bereit, aber wurdet in letzter Zeit durch die ungünstigen Umstände daran gehindert. Ich sage das nicht, um euch auf meine Not aufmerksam zu machen. Jetzt kommt's. Schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden oder Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Trotzdem war es sehr freundlich von euch, mir in meiner Notlage zu helfen. Ihr wisst ja, dass ich mich von keiner anderen Gemeinde als von euch in Philippi habe unterstützen lassen. Gleich von Anfang an, als ich von Mazedonien weiterzog, um die rettende Botschaft zu verkünden, wart ihr die einzigen, von denen ich als Gegenleistung für meinen Dienst Geld annahm. Ihr habt schon an meinem Lebensunterhalt gedacht, als ich noch in Thessalonich war, und danach habt ihr mir noch mehrmals geholfen. Ich schreibe das nicht, weil ich mir weitere finanzielle Unterstützung erhoffe. Es geht mir um die Frucht, die daraus erwächst. Gott wird euch für eure Liebe und Fürsorge belohnen. Ich habe alles bekommen, was Epaphroditus von euch überbrachte. Nun habe ich alles, was ich brauche, ja mehr als das. Eure Gabe ist wie ein wohlriechendes Opfer, das Gott gefällt. Aus seinem großen Reichtum wird er euch geben, oder wird Gott euch, dem ich gehöre, durch Jesus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Gott, unserem Vater, gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Ein langer Text, ich habe das für heute Relevante mal dick markiert. Und mein erster Punkt für heute ist: Zufriedenheit ist lernbar. Oder sagt man erlernbar, Leni? Erlernbar. Genau. Ich komme nochmal zurück auf den Vers, wo es heißt: Schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig habe oder viel, beides ist mir durchaus vertraut. Und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Es ist ja wirklich eine spannende Aussage, die Paulus hier trifft. Er sagt: Ich habe es gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Heißt, es war nicht schon immer so, es war nicht einfach da, sondern er hat es lernen müssen. Paulus nimmt uns in den Entwicklungsprozess mit hinein und sagt: Ich habe es gelernt und deswegen kann ich heute mit den Lebensumständen umgehen, wie sie auch kommen. Es ist also möglich, auch wenn es sich für dich vielleicht gerade nicht so anfühlt, es zu lernen, in allen Umständen zurechtzukommen. Und nicht nur das, er geht ja sogar noch einen Schritt weiter und sagt, und ich kann mit beidem zufrieden sein. Das ist ja nochmal eine Steigerung. Das eine ist ja, dass wir mit etwas zurechtkommen, was schwierig ist. Das andere ist, in etwas zu lernen, zufrieden zu sein, ist doch nochmal eine Stufe mehr. Paulus ist vertraut mit unterschiedlichen Lebensumständen. Wir wissen das durch die ganze Paulus-Reihe auch hindurch. Er kennt es wenig und viel zu haben, Hunger zu haben und satt zu sein, Mangel zu haben und im Überfluss zu leben. All diese Umstände sind ihm vertraut. Und dann sagt er, ich hab's gelernt und ich kann mit all dem und in all dem zufrieden sein. Ich kann zufrieden sein, wenig zu haben und viel zu haben. Ich kann zufrieden sein, wenn ich hungern muss oder wenn ich genug habe. Ich kann zufrieden sein, wenn ich Mangel habe, und das ist schon eine Aussage. Ich kann zufrieden sein, wenn ich nicht das habe, was ich vielleicht gerne hätte. Das ist gewaltig. Und warum kann Paulus das? Erstens, weil er es gelernt hat, das hat er uns gerade gesagt. Und zweitens, weil er das um das weiß, was in Vers 13 dann zum Ausdruck kommt, nämlich alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Ja, er weiß, ich kann das nicht, weil ich so ein toller Kerl bin, nicht weil ich besser bin wie ihr, nicht weil ich geistlicher bin wie ihr, sondern er weiß um die Kraft und die Stärke, die aus der Beziehung mit Jesus kommt und die ihn fähig macht, über den Umständen zu leben und auch mit dem, was schwierig und herausfordernd ist, umzugehen und eben, wie gesagt, nicht nur das, sondern tatsächlich auch zufrieden sein zu können. Und ihr wisst diesen Vers, ich habe das schon mehrfach erzählt, ich kann alles durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Der wurde mir mal prophetisch zugesprochen in einer Situation, wo es wirklich herausfordernd war und wo ich dachte, kann ich das? Und dann kam die Person und hat gesagt, ich glaube, ich soll dir diesen Vers zusprechen und dir sagen, dass Gott dir sagt, du kannst, weil er dir die Kraft und Stärke gibt. Und egal, was du selbst glaubst und egal, was andere vielleicht denken, entscheidend ist, was Jesus sagt. Dann habe ich mir diesen Vers groß in mein Büro gehangen und habe es mir immer wieder gesagt, wenn die Angst hochkam, ich schaffe es vielleicht nicht. Ich kann alles. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Jesus da ist, mit dem ich verbunden bin, der mir Kraft und Stärke gibt, da durchzugehen. Und genauso ist es dann auch gekommen. Und ich liebe diesen Vers, weil ich die Auswirkung von ihm erlebt habe in meinem eigenen Leben. Es ist ja immer so, sobald was persönlich wird, docken wir nochmal ganz anders an. Mein zweiter Punkt ist, Zufriedenheit macht dich unabhängig von den Umständen. Ich versuche, das, was Paulus hier schreibt, nochmal mit meinen eigenen Worten und sehr persönlich auszudrücken. Du kannst es lernen, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Du kannst es lernen, zufrieden zu leben, auch wenn die Umstände nicht die besten sind. Du kannst es lernen, unabhängig von den äußeren Umständen zu werden. Deine, ich sage jetzt mal Un- oder Zufriedenheit, deine Verantwortung. Deine Zufriedenheit, deine Verantwortung. Durch Jesus wird es uns möglich, Zufriedenheit zu erleben, die nicht abhängig ist von den Umständen, in denen wir uns befinden. So mit Jesus verbunden zu sein, dass wir, auch wenn wir mit Dingen konfrontiert sind, die wir uns vielleicht nicht rausgesucht hätten, die uns herausfordern, innerlich frei werden zu können. Oder ich drücke es mal so aus, uns nicht von ihnen bestimmen zu lassen. Ja? Ganz oft ist ja so, wenn Unzufriedenheit kommt, dann geht unser ganzer Fokus darauf, unsere ganze Kraft, unsere ganzen Gedanken. Wir können nur noch das sehen, wir werden fast blind für alles andere Gute um uns herum. Und ich glaube, dass Jesus uns die Kraft und die Fähigkeit gibt, da eben unseren Fokus an die richtige Stelle zu lenken, nämlich auf ihn und auf das Gute und dankbar zu sein, uns zu lernen, zufrieden zu sein, auch wenn nicht alles immer so läuft, wie wir es uns gewünscht haben. Der Johannes hat auf der Bundeskonferenz was erzählt, was mich richtig bewegt hat. Er hat gesagt, er wurde eingeladen nach Syrien zu einem syrischen Pastor, der in einer Region gelebt hat, wo der IS, glaube ich, 6 Wochen bevor er diesen Pastor besucht hat, aktiv war. Und er hat erzählt, dass der IS Kinder aus seiner Familie und aus Familien der Gemeinden in Gitterkäfige gesteckt haben und es angezündet haben. Und die Eltern mussten dabei zuschauen. Und ich habe mich danach gefragt, wie kann man mit sowas weiterleben? Wie kann man, wenn man sowas gesehen hat und sowas erlebt hat, weiterleben? Und dann hat er erzählt, dass aber dieser Pastor und diese Gemeinde dran geblieben sind an Jesus und dass sie in dieser Zeit, obwohl der IS da war, 13 Hauskirchen gegründet haben und Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und es hat mich so bewegt und es hat mich gleichzeitig so beschämt, weil ich gedacht habe, da ist ein Pastor, no name, keiner kennt den, der ist in der Hochburg vom IS, der gründet dort Gemeinden unter schlimmsten Umständen, unter Dingen, die er erlebt hat, die ich nicht meinem schlimmsten Feind wünsche, und baut dort Reich Gottes. Und dann denke ich, Mensch, wegen was bin ich manchmal unzufrieden, ja? Weil es nicht so läuft, wie ich gern hätte, weil, und dann jammert man darum, äußerlich oder innerlich, und es gibt Leute, die haben wirkliche Probleme. Es gibt Leute, die sind wirklich herausgefordert, die sind mit ganz anderen Dingen konfrontiert wie wir. Und mich macht es dann sehr demütig. Mich bewegt es sehr. Ich habe, wie er das erzählt hat, fast weinen müssen, weil mir das so nah ging. Und ich habe gedacht, wow, wir müssen es wirklich lernen, uns auf das auszurichten, um was es wirklich geht. Und wenn solche Menschen es schaffen, an Jesus zu bleiben, ihm weiter nachzufolgen, wenn solche Menschen es schaffen, ihren Feinden zu vergeben, da ziehe ich den Hut, weil ich nicht weiß, wie das menschlich machbar ist. Und da kommt eben diese Komponente dazu. Es ist nicht unsere Kraft, sondern es ist die Kraft Gottes, die da hineinkommt. Der Kraft und Stärke gibt über unser menschliches Verstehen und Vorstellungsvermögen hinaus. Und ich habe gedacht, solche Menschen werden im Himmel mal die Ehre bekommen, die ihnen zusteht. Die haben keinen Instagram-Account und posten Insta-Stories fleißig von ihrem Dienst, sondern sind Menschen, die kennen vielleicht niemanden, aber die leisten was Enormes. Ja, es fordert mich raus, über meine eigene Unzufriedenheit nachzudenken und mich auch herausfordern zu lassen, eben nicht unzufrieden zu sein, sondern meinen Fokus auf das Wesentliche immer wieder zu richten, mich auch immer wieder zu korrigieren, mein Herz immer wieder überprüfen zu lassen und es an die richtige Stelle zu setzen. Wisst ihr, wenn wir darauf warten, erst dann zufrieden leben zu können, wenn alles um uns herum zufriedenstellend ist, dann wird es schwierig, weil diesen Zustand werden wir auf dieser Erde ganz sicher nicht erreichen. Und dann führen wir ein unglückliches Leben. Und das wäre wirklich schade, weil ich glaube, dass Gott uns ein gutes Leben geben möchte und er will, dass wir es lernen, eben auch mit Dingen umzugehen, die uns herausfordern. Und ich habe das selbst immer wieder erlebt. Ich predige das zu mir genauso wie zu euch, dass es Dinge gibt oder auch gab, wo ich gemerkt habe, da ist Unzufriedenheit. Und auf manches hat man ja einen Einfluss, auf manches hat man weniger einen Einfluss und dann musste ich mich entscheiden zu sagen, Gott, ich richte darauf meinen Fokus nicht, sondern ich richte mein Herz auf dich. Ich möchte dankbar sein für das, was ich habe, möchte dankbar sein für die Dinge, die gut laufen und den Rest, den gebe ich bei dir ab, weil da ist er gut aufgehoben und da ist der Ort, wo ich die Kraft und Stärke bekomme, die ich brauche, um die Situation zu handeln, die vielleicht eben auch nicht so sind, wie ich sie mir gerne wünschen würde. Und es klappt, sind wir ehrlich, mal mehr, mal weniger. Mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir uns da immer wieder in die richtige Spur bringen lassen. Und mir gefällt so dieser Gedanke, unser Leben, unsere Verantwortung. Mein Leben, meine Verantwortung. Dein Leben, deine Verantwortung. Nicht die Schuldigen überall außen suchen, sondern einfach Verantwortung übernehmen für unseren Teil. Ich glaube, es zu lernen, zufrieden zu leben, ist was, was sich absolut lohnt, weil es uns unabhängiger von den äußeren Begebenheiten macht und weil es uns zu einem inneren Frieden und zu einer inneren Freiheit führen kann, selbst wenn nicht alles optimal ist. Und deswegen haben wir in diesem Titel das Zufriedenheit des Frieden groß geschrieben, ist ja ein Wortspiel letztendlich, weil es bei Jesus möglich ist, diesen übernatürlichen Frieden Gottes zu erleben, der über den Umständen ist und der unser Denken und Sorgen und unsere Ängste einfach mit einschließt und wir dadurch fähig werden, besser zu leben. Ja, wenn wir in Unfrieden leben, dann ist da eine innere Unruhe, eine innere Unzufriedenheit, ein Getriebensein. Unsere Zustände müssten sich doch jetzt verändern, sonst können wir nicht glücklich werden. Wir schauen nach links und nach rechts und dann kommt der Zufriedenheitskiller Nummer 1 in unser Leben. Das ist mein dritter Punkt, nämlich Neid und Missgunst. Neid ist eine tiefe und sehr emotionale Unzufriedenheit damit, dass andere etwas haben, was ich selbst nicht hätte, wovon ich aber denke, dass ich es haben sollte. Ja, ich sag's nochmal. Neid ist eine tiefe und sehr emotionale Unzufriedenheit damit, dass andere etwas haben, was ich nicht habe, wovon ich aber denke, dass ich es haben sollte. Neidgefühle entstehen, wenn wir uns mit anderen vergleichen und glauben, benachteiligt zu sein oder zu kurz zu kommen. Und das Interessante an Neid zu allen anderen Sünden ist, dass eigentlich jeder weiß, dass Neid nichts Gutes ist. Und deshalb, wenn man merkt, dass man neidisch wird, das auch schnell versucht zu verbergen. Und irgendwer hat mal gesagt, Neid ist die einzigste Sünde, bei der du dich auch nicht nur einen einzigen kurzen Moment besser fühlst. Habe ich gedacht, es ist wirklich wahr. Versteht ihr, was es meint? Manchmal tust du etwas Falsches und es kann sich in dem Moment trotzdem gut anfühlen. Oder es befriedigt dich für einen bestimmten Moment. Die zerstörerische Auswirkung, die kommt erst nach und nach. Aber bei Neid ist so, du fühlst dich von Anfang an schlecht. Also das bringt irgendwie wirklich überhaupt gar nichts. Und trotzdem sind wir so schnell neidisch. Jeder von uns, ich, du ganz sicher auch, wir schauen, was andere haben. Es gibt ja so viel, auf was wir neidisch sein können. Ja? Was weiß ich, der sieht besser aus, der hat mehr Geld, hat einen besseren Job, führt eine bessere Ehe, ist talentierter wie ich, hat eine größere Gemeinde, keine Ahnung. Es gibt Millionen Dinge, auf die wir neidisch werden können. Ganz ehrlich, wenn ich zur BUKO gehe, muss ich immer auf mein Herz aufpassen, weil dann sehe ich die ganz hippen und stark wachsenden Gemeinden und dann merke ich, dann denke ich, ja, warum ist das bei uns nicht genauso? Ja, und dann muss man sich immer wieder entscheiden, sein Herz zu bewahren und dankbar zu sein für das, was man hat. Und es ist eben so leicht, da abzudriften und neidisch zu sein. In Jakobus 3, Vers 14 heißt: Wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigem Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge. Denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Das ist eine Aussage, gell? Neid ist teuflischen Ursprungs, hat eine zerstörerische Auswirkung in unser Leben. Es ist der Zufriedenheitskiller Nummer 1. Nicht umsonst heißt in den 10 Geboten schon, dass wir nicht den Besitz unseres Nächsten begehren sollen, weder sein Haus, noch seine Frau, noch sein Rind, sein Esel oder eben etwas, was unserem Nächsten gehört. Neid hegen, eifersüchtig sein, missgünstig sein, die eigenen Lebensumstände ständig zu vergleichen, macht uns unzufrieden und hemmt uns in jeder Bewegung nach vorne. Uns hat das Potenzial, uns innerlich aufzufressen. Und ich glaube, dass Neid immer auch Beziehung zerstört. Neid zerstört Beziehung zu Gott. Warum? Weil Neid letztlich im Unglauben und Misstrauen gegenüber Gott wurzelt, dass er es gut meint mit mir. Letztendlich sage ich ja, Gott, du liebst den anderen mehr, weil du gibst denen irgendwie mehr oder Besseres wie mir selbst. Ja, so ist der Ursprung von Neid irgendwie tief in unserem Herzen und es hat etwas mit Unglaube auch Gott gegenüber zu tun, dass er uns versorgen wird mit dem, was wir brauchen und was uns zugedacht ist. Es zerstört auch die Beziehung zu anderen, einfach weil, wenn jemand neidisch ist, das merkst du und das kommt nicht gut und das macht einfach auch Zwischenmenschliches schwieriger. Wir fangen an, in Konkurrenz zu treten, bewusst oder unbewusst. Wir fangen an, die Schwächen des anderen zu suchen, damit wir uns selbst besser und überlegener fühlen. Also eine Dynamik, die einfach schlecht ist und vor der wir uns wirklich bewahren sollten oder unser Herz bewahren sollten. Und jemand hat mal gesagt, Neid ist sein eigener Folterknecht. Das ist wirklich wahr, Neid ist sein eigener Folterknecht. So, was also tun, wenn wir merken, dass wir in unserem Herzen mit Neid zu kämpfen haben, dass wir anfangen, unzufrieden zu werden? Ich glaube, das hilft uns erstens, das einzugestehen, nicht zu machen, wie wenn es nicht so wäre, sondern einfach zu sagen, hey, ich merke, das ist da, das ist in meinem Herzen. Dann das einfach Gott zu bekennen, zu sagen, Jesus, ich merke, das ist nicht gut, es tut mir leid, ich bekenne dir das, ich bitte dich, dass du mir vergibst. Und ganz ehrlich, Leute, wir kennen das doch. Ich sage es jetzt mal einfach, wie es ist, wie ich gehört habe, dass das ICF nach Landau kommt. Da kam Angst in mein Herz. Ich habe gedacht, oh, jetzt gehen am Schluss unsere jungen Leute weg. So, und dann habe ich gemerkt, was das mit mir gemacht hat. Und dann habe ich gemerkt, dass ich suche nach Fehlern bei denen, was denn da nicht so gut ist. Und habe dann gemerkt, was da für ein Prozess anfängt abzulaufen und musste das wirklich bewusst stoppen, zu sagen, hey, Kala, das ist nicht in Ordnung. Du bist auch ein bisschen neidisch, weil die auch manches haben, was dir selbst gut gefällt. Und lass nicht zu, dass Neid und Angst deine Haltung bestimmen. Und dann habe ich mich entschieden, wenn Gott will, dass es ein ICF in Landau gibt, sollen sie gesegnet sein. Und dann wollen wir ihnen in ganz wohlwollender Art und Weise begegnen. Und da habe ich mich stark gemacht für sie in der Allianz. Versteht ihr, was ich meine? Es geht manchmal so schnell, dass es kommt und wir uns einfach entscheiden müssen, dem nicht nachzugeben. Wir können es lernen, etwas Gutes daraus zu lernen, Neid als Ansporn und positive Herausforderung zu betrachten, zu überlegen, was könnten Schritte sein, damit wir dahin kommen, was wir bei anderen vielleicht gut finden. Sich in den anderen hineinversetzen. Man sagt, Neid sieht nur das Blumenbeet, nicht den Spaten. Ja, bedeutet, Neid sieht oft das Ergebnis, aber nicht die Arbeit und die Kraft und die Zeit und die Energie, die es gekostet hat, dahin zu kommen. Und dann ist man schnell neidisch, aber dann muss man sich auch fragen, ist man bereit, denselben Preis zu bezahlen? Ist man bereit, genauso viel Kraft und Zeit und Energie da reinzustecken? Ist man bereit, dieselben Opfer zu bringen? Und dann fangen sich Dinge an, auch wieder zu relativieren. Ich denke, es ist auch immer gut, den Beneideten nach seiner Erfolgsstrategie zu befragen. Hey, was hast du denn richtig gemacht? Was vielleicht bei mir nicht so gelungen ist, da nicht stolz zu sein, weil Gott dem Stolzen widersteht, sondern demütig zu sein und zu lernen, zu wissen, hey, es gibt Bereiche, da muss ich einfach dazulernen und da kann ich von anderen lernen und ist es wichtig, dass ich auch das tue. Ich glaube, es ist wichtig auch, dass wir lernen, wenn wir uns mit anderen vergleichen, uns nicht herabzusetzen, weil das machen wir ja ganz schnell. Jemand anderes hat was, dann denken wir, ah ja, deswegen sind wir total schlecht. Das muss ja gar nicht so sein. Es kann sein, wir sind total gut und der andere hat trotzdem was, was wir gerne hätten. Und da ist es einfach wichtig, dass wir gesund mit umgehen. Und ich glaube wirklich, dass wenn wir lernen, dass unser Wert nicht abhängig ist von dem, was wir haben, weder unserem Besitz noch unserem Aussehen, noch unser Wissen, noch unserer Leistung oder Fähigkeiten, wenn wir uns selbst von Gott geliebt wissen und unseren Wert kennen, dann gibt es gar keinen Grund, auf andere neidisch zu sein. Und ich glaube, dass wir das lernen können, wenn wir es lernen, einfach nah mit Jesus zu leben und zu wissen, wer wir sind in ihm, was er uns gegeben hat, wo er uns befähigt hat, was wir tragen. Und dann können wir die anderen als lohnende Ergänzung sehen, als Menschen, die uns bereichern und nicht die eben in Konkurrenz zu uns stehen. Ich glaube, unser Herz zu bewahren, dankbar zu bleiben, uns reich beschenkt zu fühlen, das ist ein wichtiger Schlüssel, um zufrieden leben zu können. Und ich möchte dir diese Aufgabe gern mit nach Hause geben, einfach mal nachzudenken, gibt es Menschen oder Personen oder Bereiche, wo du neidisch bist? Und wenn ja, das Gott zu bringen und dich entscheiden, das abzulegen und deinen Fokus auf das Wichtige und Entscheidende zu richten. Und ich habe noch einen letzten kurzen Punkt, Punkt 3. Gott gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Am Ende des Textes geht, am Anfang und am Ende geht Paulus ja nochmal auf die finanziellen Unterstützungen ein und die Opfer, die die Gemeinde in Philippi immer wieder für ihn bereitgestellt hat und eben auch dem damit verbundenen Lohn. Und er sagt dann, es geht mir um die Frucht, die daraus erwächst. Gott wird euch eure Liebe und Fürsorge, Gott wird euch für eure Liebe und Fürsorge belohnen. Eure Gabe ist wie ein wohlriechendes Opfer, das Gott gefällt. Aus einem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Was für eine gewaltige Aussage und was für eine tolle Verheißung. Wenn wir bereit sind zu geben, wenn wir bereit sind, anderen zu helfen, sie zu unterstützen, verheißt uns Gott Lohn. Es ist wie ein wohlriechendes Opfer, sagt er, das ihm gefällt. Und ich finde es klasse, dass da steht, Gott wird uns dann alles geben, was wir für unser Leben brauchen. Und ich glaube, dass wir es wirklich lernen dürfen, großzügig zu leben. Wir haben einen großzügigen Gott, der uns beschenkt, und wir haben einen Gott, der es liebt, wenn wir großzügig anderen gegenüber sind. Und überleg doch mal, wen du diese Woche mit Großzügigkeit beschenken solltest. Die Bedienung, großzügiges Trinkgeld, dass sie ganz erstaunt ist und sich freut, wenn du das nächste Mal wiederkommst. Oder einfach, ja, ihr wisst, es gibt ganz viele Möglichkeiten, einfach großzügig zu leben und dann darauf zu vertrauen, dass Gott uns das gibt, was wir zum Leben brauchen. Und das können wir einfach dann erleben, wenn wir bereit sind, auch im Vertrauen und im Glauben einen Schritt zu gehen. Ich habe ja schon oft Geschichten erzählt, wo ich genau das erlebt habe. Einen Schritt rausgehen, du denkst, okay, wie wird das jetzt werden? Und dann segnet Gott und dann ist auf einmal Geld da und dann ist du weißt gar nicht, wo das herkommt. Aber da habe ich einfach erlebt, dass Gottes Zusagen wahr sind. Ich bin davon überzeugt, dass radikale Großzügigkeit unermesslichen Segen in unser Leben bringt und dass wir nicht glücklicher und zufriedener werden, wenn wir Geld auf dem Konto anhäufen. Kann sein, dass ihr eine andere Meinung habt, aber davon bin ich überzeugt. Ich habe viele reiche Menschen, naja, viel ist jetzt übertrieben, aber ich habe einige reiche Menschen kennengelernt, die ich als sehr unzufrieden erlebt habe in ihrem Leben, mit dem, was sie alles hatten. Die Sorgen werden größer. Was ist, wenn du das nicht halten kannst? Und so, wo ich gedacht habe, so wollte ich gar nicht leben. Also glaube ich, weil das mir wirklich sehr anstrengend erschien. Meine Erfahrung ist, wenn wir andere segnen, auch finanziell, wenn wir bereit sind, Opfer zu bringen. Opfer heißt, nicht nur aus dem Überfluss zu geben, nicht nur das zu geben, was Gott sowieso zusteht, sondern vielleicht auch zu geben, wenn es uns mal wehtut oder wenn es etwas ist, was wir vielleicht selbst auch für uns gerne hätten. Aber wenn wir bereit sind, solche Dinge zu tun, das ist wie ein Wohlgeruch, sagt er, für Gott und für Gottes Sache. Und er wird uns dann geben, alles, was wir brauchen. Er wird uns nicht hängen lassen, sondern treu zu seinen Verheißungen stehen. Und dazu möchte ich uns heute Morgen ermutigen, diesem guten Vater zu vertrauen, der uns beschenken möchte mit Gutem. Weil Zufriedenheit keine Sache der Umstände ist, weil Zufriedenheit keine Sache deines Kontostandes ist, sondern weil Zufriedenheit ein Lernprozess ist und eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Dann auch Schritte zu tun, bei denen uns Jesus mit seiner Stärke und mit seiner Kraft zur Verfügung steht und er uns Gelingen geben will, auch in diesen ganz praktischen Ansätzen, Denken, Verhaltensweisen, Haltungen unseres Lebens. Und ich möchte gern beten noch zum Abschluss und wir wollen dann einfach noch mal zu diesem guten Vater singen. Jesus, ich danke dir für diese Predigtreihe zum Philipperbrief. So viele gute und wertvolle Gedanken, Herr. Und ich danke dir, dass du mit Paulus auch in Prozess gegangen bist. Und ich danke dir, dass er es gelernt hat, zufrieden zu sein, egal wie die Umstände sind. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns Menschen machst, zu Menschen machst, die das auch lernen. Zufrieden zu sein mit dem, was du uns gibst, zufrieden zu leben, auch dann, wenn die Umstände uns herausfordern, dass wir deinen Frieden erleben, Gott, der höher ist als all unser Denken und Verstehen, diesen übernatürlichen Frieden, den Jesus uns schenkt, auch in Situationen, wo er menschlich oder natürlich irgendwie nicht da sein könnte, aber wo einfach deine übernatürliche Kraft ins Spiel kommt, Herr. Danke, dass du uns sagst, dass du uns die Kraft und Stärke durch dich selbst gibst, die wir brauchen, um ein Leben zu leben, das dich ehrt, Herr. Und darum möchte ich einfach bitten, dass jeder Einzelne das empfängt, Jesus, dass jeder Einzelne bereit ist, da Entscheidungen zu treffen, den Blick auf dich und auf das Entscheidende zu richten. Ja, und ich danke dir, Jesus, dass du uns helfen wirst. Danke, dass du uns auch segnest, wenn wir andere segnen, auch finanziell, Herr, und dass du uns dann versorgst mit allem, was wir brauchen. Danke, dass du dieser gute Vater bist. Amen.